Also die eine Reaktion ist natürlich, ah, so siehst du gar nicht aus. Weil die Leute entweder einen älteren Menschen oder einen eher korpulenteren Menschen vermuten. Ich muss mich manchmal auch ein bisschen rechtfertigen, weil dann kommt halt dieses, danach siehst du gar nicht aus, ah, aber du warst mal dick, oder? Oder, ah, da hast du als Kind viel Zucker gegessen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Diabetes so ein Misch ist von ganz vielen Dingen, die da passiert sind.
Das ist Kim und die Diagnose Typ 2 hat sie bekommen, da war sie erst 33.
Ja, krass eigentlich auch, dass sie da gleich den Stempel Selbstschuld so aufgedrückt bekommen hat. Also ich würde mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr Feinfühligkeit vorstellen.
Ja, voll. Und das ist ja auch ein sehr typisches Vorurteil. Also das Typ 2 Diabetes, dass man den erst im Alter bekommt.
Wobei erst würde ich jetzt mal ein Anführungszeichen setzen, weil das Klischee, das ist eigentlich schon längst überholt.
Darum und um ganz viele andere spannende Sachen wird es in dieser Folge gehen.
Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge vom Zuckerdetektiv. Mein Name ist Sabine Pusch
und ich bin Anja Kopf. Wir arbeiten beide als Gesundheitsjournalistinnen und gehören zu gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau.
Hier in diesem Podcast, da dreht sich alles um Typ 2 Diabetes. Wir wollen eure Fragen beantworten und schauen dafür, was sagt die Wissenschaft. Wir sprechen mit Fachleuten und natürlich auch mit Menschen, die selbst Typ 2 haben.
Genau wie eben Kim Stoppert, die ihr jetzt hier eingangs gehört habt. Auf die sind wir aufmerksam geworden, weil sie selbst einen wirklich großartigen Diabetes-Podcast macht. Der heißt Typfrage und hat ein ganz spannendes Konzept, weil Kim macht den zusammen mit einer Freundin, die Typ 1 hat. Also hier von unserer Seite klare Hörempfehlung.
Richtig. Kim haben wir uns für diese Folge eingeladen, damit sie von ihren Erfahrungen erzählen kann.
Also wie ist es für sie mit Typ 2 zu leben? Wie sieht ihr Alltag aus, ihre Behandlung?
Und neben ihr hören wir auch von zwei Expertinnen. Warum bekommen immer jüngere Menschen Typ 2? Also sogar schon Kinder und Jugendliche.
Los geht's also mit
der Spurensuche.
Sabine, magst du denn anfangen? Kannst du von unserer Wortsuche denn erstmal erzählen?
Ja, genau. Also, den Begriff Altersdiabetes, den gibt's schon ein bisschen länger. Genauer gesagt schon fast 60 Jahre. Den hat nämlich die Weltgesundheitsorganisation 1965 mehr oder weniger erfunden, sage ich mal. Und zwar, weil sie versucht hat, die Diabetesformen, die man eben damals schon kannte, in Klassen einzuteilen.
Also da gab es noch gar nicht diese Bezeichnungen, die wir jetzt kennen, also Typ 1 und Typ 2 Diabetes.
Ja, genau. Das war dann jeweils der Kinderdiabetes, der jugendliche Diabetes, der Altersdiabetes, also ihr versteht schon, ne? Je nachdem, wann die meisten Menschen, also die damals bekannten Symptome für die Krankheit hatten. Allerdings hat sich das im Fachsprech eigentlich recht schnell überholt gehabt. Also ein paar Jahre später dann hat die WHO diese Klassifizierung auch selbst gar nicht mehr verwendet. Altersdiabetes in Anführungszeichen ist trotzdem im allgemeinen Sprachgebrauch hängen geblieben. Ist mir letztens auch tatsächlich erst wieder passiert. Und auch wenn man natürlich sagen muss, den gibt's ja de facto so gar nicht, weil man eben Diabetes nicht einfach nur am Älterwerden festmachen kann.
Genau, und genau für diese These haben wir auch ein aktuelles, sehr aktuelles Beispiel für euch gefunden. Das ist eine Studie vom Deutschen Diabeteszentrum. Die ist aus dem Jahr 2023, also aus diesem Jahr, wo wir jetzt die Podcast-Folge aufnehmen. Und da hat sich das Forschungsteam angeschaut, wie sich die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb von 6 Jahren verändert hat.
Also von 2014 bis 2019.
Genau, genau. Und die Erkenntnis war, dass immer mehr Menschen zwischen 20 und 39 Jahren an Typ-2-Diabetes erkranken. Also schon noch in recht jungen Jahren. Und dazu jetzt auch die Diabetologin Dr. Veronika Hollenrieder. Sie arbeitet schon ziemlich lange in dem Feld.
Ja, als ich anfing mit der Diabetologie vor 30 Jahren, da war Typ-2-Diabetes der sogenannte Altersdiabetes. Und da war dann die Frage, ist es eine schlimme Erkrankung oder nicht? Und das bisschen Altersdiabetes jetzt mal überspitzt formuliert, das ist ja nicht so schlimm. Das hat sich tatsächlich sehr, sehr gewandelt. Also wir haben tatsächlich immer mehr Patienten, ich sage jetzt einfach mal, in der Altersklasse zwischen 30 und 40. das fällt wirklich auf. Das war vor 10, 15 Jahren so nicht.
Also man hat relativ lange noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass auch diejenigen, die eben so unter 50, 60 Jahre sind, überhaupt für eine solche Diabeteserkrankung in Frage kommen. Und somit auch viele einfach nie rechtzeitig diagnostiziert wurden.
Über was wir auch häufig in der Recherche gestolpert sind, ist, dass Fachleute damit rechnen, dass in den nächsten Jahren bei immer mehr und immer jüngeren Menschen auch eben Typ 2 entdeckt wird.
Wenn wir da jetzt mal ganz konkret auf die Kinder und Jugendlichen schauen, der letzte Stand vom Robert-Koch-Institut, das hat da Zahlen erhoben, das war im Jahr 2014. Da haben 150 Kinder und Jugendliche in Deutschland die Diagnose Typ 2 bekommen. 5 Jahre später waren das schon knapp über 200.
Mhm.
Und das klingt in absoluten Zahlen zwar jetzt erstmal nicht nach so viel, aber das erkennt ihr vielleicht an den Zahlen schon, die Tendenz ist tendenziell steigend.
Und das Krasse ist ja auch, dass es eine Entwicklung ist, die Fachleute weltweit beobachten.
Mhm.
Die Analysen zeigen, in den letzten 30 Jahren sind immer mehr junge Menschen, also das heißt unter 40 Jahren, an Diabetes erkrankt. Übrigens ist es fast egal, ob das jetzt ein Land ist mit höherer Bildung und höherem Einkommen oder eben nicht.
Genau. Aber warum ist das denn jetzt so? Also klar, wissen wir, die Messmethoden sind in den letzten Jahren immer besser geworden und Ärztinnen und Ärzte schauen auch zunehmend genauer darauf. Aber das kann ja ehrlich gesagt nicht der einzige Grund sein.
Ist es nicht. Und deswegen tauchen wir mit euch jetzt mal ganz tief ein in die Forschung. Auftritt für unsere zweite Expertin in dieser Folge, Professorin Regina Ensenauer.
Sie forscht sehr viel im Bereich Stoffwechsel und Ernährung und sie leitet das Institut für Kinderernährung am Max-Rubner-Institut.
Und dort schaut sie sich an, wie ganz frühe Prägungen die Gesundheit beeinflussen können.
Von ihr wollen wir auch gleich mal wissen, steckt hinter dem Diabetes Typ 2 bei jüngeren Menschen der gleiche Mechanismus wie bei älteren Menschen?
Also das, was direkt biochemisch passiert, ist das Gleiche. Es kommt also dazu, dass der Zucker nicht mehr in die Zelle gebracht werden kann. Ne? Aber wenn Sie fragen Mechanismus, wie es dazu kommt, dann ist es bei jüngeren Menschen, ist davon auszugehen, dass da andere Mechanismen, die früh im Leben entstehen, eine ganz große Rolle spielen, dass es zu einer früheren Manifestation, also Auftreten von Typ-2-Diabetes kommt.
Einige dieser Faktoren finden tatsächlich schon während der Schwangerschaft statt.
Und das sind Faktoren wie der, ich sag mal, eine Art Überflusssituation in der Schwangerschaft, also ein hoher BMI der eigenen Mutter, die starke Gewichtszunahme während der Schwangerschaft bei dieser eigenen Mutter, aber auch die Entwicklung einer diabetogenen Stoffwechsellage in der Schwangerschaft bei der Mutter. All das sind Einflüsse, die einen Überfluss darstellen, ja, für diesen Feten und die Entwicklung von Organen, von Zellstrukturen verändern können in eine Richtung, die das Risiko, frühzeitig später selbst Typ-2-Diabetes zu entwickeln, erhöhen.
Da werden also schon im Mutterleib die Weichen gestellt.
Mhm.
Aber das ist nicht das Einzige.
Weil Kinder und Jugendliche, die werden im Schnitt immer übergewichtiger, in Teilen sogar adipös, also stark übergewichtig.
Ja, ich würde sagen, diese Überflusssituation, die betrifft uns halt alle. Also Snacks, Süßigkeiten, Fertigprodukte, Softdrinks gibt es ja wirklich an jeder Ecke und sind für Kinder auch ziemlich leicht zugänglich oder werden sogar von den Eltern angeboten.
Sagen dir eigentlich, weil es gerade ganz gut passt, Quetschis was?
Quetschis, ja, das sind diese Quetschteile, aus denen so Mousse rauskommt, so Obstmousse,
genau.
Ne?
Genau, ich würde auch sagen, also so zusammengefasst, das sind Smoothies für Kinder in so super knallbunten Beutelchen.
Mhm.
Man denkt ja auch erst am Anfang, ja, voll gut, irgendwie gesund für Kinder und super leicht zu mitnehmen, kannst du schnell in die Handtasche oder den Kinderwagen schmeißen, so. Allerdings sind die super süß, also da sind super süße Früchte eben drinnen. Rate mal, wie viel Zuckerwürfel in so einem Beutel drin sind.
Oh Gott. warte.
Sechs Zuckerwürfel sind in so einer Packung drin, um das mal bildlich zu machen. Also es ist wirklich richtig, richtig süß. Und
die sind ja auch nicht groß, ne?
Nee, die sind nicht groß. Also dieser Zuckerbedarf von einem Kind ist mit so einem Quetschi halt irgendwie eigentlich gedeckt. Oder fast gedeckt. Genau, und ich habe das Beispiel jetzt eigentlich nur eingeworfen, um zu zeigen, man meint es vielleicht als Eltern gut. Mhm. Man denkt sich so, okay, statt Schokolade gibt es halt so ein Quetschi. Aber in Wirklichkeit ist das halt auch zuckersüß, um einfach zu zeigen, dass eben so eine Überflusssituation und einfach zu viel Zucker an jeder Ecke lauert.
Ja, wirklich überall.
Ja.
Und das kann natürlich dann eben wieder zu Übergewicht führen. Gerade auch, wenn man vielleicht eh schon eine Veranlagung dafür hat. Und bei dem Thema, muss man sagen, hat übrigens auch die Corona-Pandemie ganze Arbeit geleistet.
Yep.
Ja, da gibt es nämlich eine Studie aus den USA. Und da wurde festgestellt, dass im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Typ 2 erkrankt sind, um 3/4 gestiegen sind.
Aha, was echt heftige Zahlen sind, finde ich.
Super heftig.
Die lassen sich jetzt nicht so 1:1 auf Deutschland übertragen. Also noch nicht. Mhm. Dennoch eine Entwicklung, die, glaube ich, wir ganz schön erschreckend finden.
Ja, ja. Jetzt wissen wir aber auch, klar, der Lebensstil, Übergewicht, Ernährung, das ist die eine Seite, die Diabetes hervorbringen kann. Die andere Seite, das sind aber auch die Gene, also die erbliche Veranlagung.
Ja, man geht schon davon aus, dass so 10% Genveränderungen, ja, die man ererbt, direkt auch eine Rolle spielen. Aber dann bleibt ja immer noch ein ganz großer Anteil an anderen Faktoren. Wir lernen gerade als Wissenschaftler immer mehr darüber, dass eben auch, ich sag mal, epigenetische Einflüsse eine starke Rolle spielen.
Halt, stopp! Hier hake ich nochmal ein. Epigenetik. Ein neuer wichtiger Aspekt für die Folge. Lasst uns mal kurz klären, was das heißt.
Nun, Epigenetik bedeutet, dass Umwelteinflüsse auch Gene steuern können. Beispiel Ernährung. Durch die Ernährung verändert sich ja der Stoffwechsel im Körper eines Menschen. Und dadurch entstehen Stoffe, die vielleicht nicht normalerweise da wären, wenn ich eine gewisse Ernährung habe. Und diese Stoffe, die entstehen, die können wiederum an regulatorische Stellen, die einem Gen vorgeschaltet sind, sich binden und dort über diese Bindung dann ein Gen eher bremsen, also runterfahren oder aktivieren, hochfahren. Ja? Und so kann praktisch die Umwelt auch die Aktivität von Genen steuern.
Stark vereinfacht könnte man also sagen, Umwelteinflüsse, wie eben zum Beispiel die Ernährung, können beeinflussen, ob Gene aus dem Erbgut der Zellen aktiviert werden oder eben nicht aktiviert werden. Zum Beispiel Gene, die regulieren, wie empfindlich Zellen auf das Hormon Insulin reagieren, was ja den Blutzucker senkt. Und wenn die Empfindlichkeit gering ist, kommt es zu einer sogenannten Insulinresistenz und das Risiko für Typ-2-Diabetes steigt.
Es ist also möglich, dass sich diese jahrelange zuckerreiche Überernährung der letzten Generationen jetzt auf uns bzw. auch auf unsere Kinder auswirkt und die Gene dann so verändert hat, dass wir leichte Übergewicht und oder Diabetes Typ 2 bekommen.
Aber dem sind wir nicht komplett ausgeliefert, muss man sagen.
Mm-mm.
Auf die Frage, wer größeren Einfluss hat, Lebensstil oder Gene, sagt Professorin Regina Ensenauer,
eindeutig der Lebensstil.
Und je früher dieser Lebensstil ungünstig ist, desto früher wird Typ-2-Diabetes auch entstehen.
Ich denke, lass uns vielleicht an der Stelle mal zusammenfassen, was wir jetzt wissen über die frühe Entstehung von Typ-2-Diabetes.
Also, schon während der Schwangerschaft können die Weichen gestellt werden, wie hoch das Typ-2-Risiko des Kindes ist.
Mhm.
Und wie gesund ernähre ich mich, wie viel bewege ich mich und vor allem bin ich übergewichtig. Das sind die Fragen, die eigentlich schon in Kinder- und Jugendtagen relevant sein müssten.
Daneben spielt aber auch die genetische Veranlagung eine wichtige Rolle. Und zwar nicht nur die, ich nenne es jetzt mal, unveränderlichen Gene, sondern auch die epigenetischen Einflüsse. Also durch Umwelteinflüsse, die unsere Gene steuern können und damit ebenfalls das Risiko für einen Typ-2-Diabetes erhöhen.
Mhm. Das war jetzt mal die wissenschaftliche, sehr theoretische Seite.
Ja. Wir kommen also zurück zu Kim, die ja mit Anfang 30 ihre Diagnose bekommen hat.
Thank you.
Also Erkenntnis 1, wenn du einen Tag einen Bluttest hast und am nächsten Vormittag ruft dich der Arzt schon von sich aus an. Schon schlecht. Ist schlecht, dann hast du erst nichts Gutes. Und das Erste, was er zu mir sagt, gibt's in ihrer Familie Diabetiker oder Diabetikerin? Und ich so, ja, mein Vater, meine Tante, auch in sehr jungem Alter. Und ich so, ja, ich glaube, sie haben es auch. Und ich dachte so, hä? Und dann bin ich erstmal auf dem Balkon, um das irgendwie so mit ihm zu regeln. Aber er sagt dann, sie kommen am besten morgen direkt bei mir vorbei und wir besprechen das alles. Und ich weiß, dass ich abends dann auf der Couch da erstmal zusammengebrochen bin und dann weinend mit meinem Freund damals noch geredet habe. Und in meinem Kopf war wirklich, ich bin schuld, ich habe mich kaputt gemacht. Und warum habe ich mir das angetan? Aber warum tut mir denn mein Körper das auch an? Und natürlich auch die Frage, warum ich?
Die Diagnose Diabetes ist für jüngere Menschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber die ist für jüngere Menschen tatsächlich oft auch eine Chance, weil sie ja vergesellschaftet ist, sehr häufig mit Bewegungsmangel und Fehlernährung. Und ohne so eine Diagnose würden viele Leute ihr Leben so weiterführen, wie sie es gelebt haben. Es ist ihnen zwar bewusst, dass manches vielleicht nicht ganz so gut ist, aber mit der Diagnose, das stelle ich ganz häufig fest in der jüngeren Population, ist da tatsächlich jetzt ein greifbarer Befund, der den Menschen dazu veranlasst, etwas an seinem Verhalten zu verändern?
Das sagt Dr. Veronika Hollenrieder, die ihr am Anfang der Folge auch schon mal gehört habt.
Also die Diagnose führt nicht daran vorbei, dass ihr was an eurem Verhalten ändern müsst. Trotzdem soll hier bitte, bitte nicht der Eindruck aufkommen, dass ihr selbst am Diabetes komplett schuld seid. Ja. Weil warum die Krankheit entsteht, das ist komplex, wie ihr im ersten Teil der Folge auch schon gehört habt. Und nicht alle Punkte könnt ihr selbst beeinflussen.
Was ihr allerdings tun könnt und auch beeinflussen könnt, ist gut mit eurer Krankheit umgehen und das Ganze eben selbst in die Hand nehmen. Und genau das hat auch Kim gemacht.
Ich hatte leichtes Übergewicht, aber wir reden jetzt hier nicht von 10 Kilo, sondern wir reden eher von so 3. Und dachte ich mir dann auch so, ja, vielleicht ist es auch der Tritt, den ich dann halt gebrauchen konnte. Und habe dann radikal alles anders gemacht. Also ich habe mich direkt im Fitnessstudio angemeldet, ich bin da 3-mal hingegangen. Ich habe alle Kohlenhydrate quasi erstmal von meiner Liste gestrichen. Habe Brot selbst gebacken und so. Und habe halt auch gemerkt, dass es mir gar nicht so schlecht tut, da ein bisschen, also sehr diszipliniert an die Sache dran zu gehen.
Allerdings ist das ja auch oft eine Sache des Mindsets, wie wir ja schon in der Folge zu Sport und Bewegung gelernt haben. Um das Verhalten zu ändern, muss man sich über das Verhalten erstmal bewusst werden und den Schalter im Kopf umlegen.
Da ist es auch Kim nicht anders gegangen.
Tatsächlich fing es bei mir so an, dass ich mir erstmal bewusst werden musste, dass ich vielleicht Dinge nicht als Stress empfinde, mein Blutzuckerwert, aber sagt ding, 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 du hast jetzt gerade Stress. Und naja, da man auch einfach sagt, okay, ich muss jetzt eine Runde um den Block gehen, ich muss runterkommen, ich beende jetzt an dieser Stelle meine Arbeit und gehe lieber zum Sport und lass 5 gerade sein, weil es geht halt jetzt gerade nicht anders. Und das halt auch so auszudrücken, da gehört natürlich auch ein bisschen Selbstverständnis dazu, ein bisschen Verständnis natürlich auch von Kollegen, aber auch so ein bisschen Mut, das dann einfach offen dann zu sagen.
Andererseits hat sie auch viel mit Ängsten gekämpft und der Frage, wie sich ihr Leben durch die Diagnose ändern wird.
Ich bin halt schon so ein Mensch, damals, als ich noch die Frage hatte, soll ich die Pille nehmen oder nicht, dachte ich schon so, boah, ich kann nicht jeden Tag eine Tablette nehmen, das verschussel ich. So, und jetzt stand ich halt davor, ich muss mein Leben lang jeden Tag eine Tablette nehmen. Dann kriegst du auch gesagt, dass die Nebenwirkungen haben. Und ich hatte Glück in dem Fall. Ich hatte schon am Anfang und habe auch bis jetzt immer mir die Ärzte rausgesucht oder mit den Ärzten zusammengearbeitet, die da in Anführungszeichen locker mit umgehen und die mir auch sehr viele Ängste genommen haben.
Was übrigens ganz unabhängig vom Alter sehr gut und sehr wichtig ist, ist, wenn man jemanden findet, der einen in seinen Ängsten ernst nimmt und sie einem auch nehmen kann.
Was hier übrigens ganz gut passt an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge schon gesagt haben, wenn ihr den Verdacht habt, Typ 2 Diabetes, auch Typ 1 Diabetes zu haben, dann ist Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin ganz klar erstmal der Allgemeinarzt.
Oder je nach Alter eben auch die Kinderärztin.
Genau. Und wenn Arzt oder Ärztin sagen, ja, du hast Typ 2, dann solltet ihr euch auch unbedingt eine diabetologische Praxis suchen.
Weil die einfach auf die Krankheit spezialisiert sind.
Ja, und sich damit halt besonders gut auskennen. Klar,
richtig. Ja, Kim hat ja eben auch noch was anderes angesprochen, und zwar Tabletten. Kommen wir also mal zur Therapie von Diabetes.
Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei gesundheithören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein, und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
In der Vorbereitung zu der Folge, Sabine, haben wir uns ja gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob man nur mit 30 oder mit 75 Jahren behandelt wird. Dr. Hollenrieder sagt dazu:
Wir haben ja nun Leitlinien in der Diabetologie, und die unterscheiden da erstmal überhaupt nicht, wie alt der Patient ist. Natürlich, wenn sie jünger sind, ist die Laufzeit des Diabetes länger zu erwarten und natürlich das Risiko, Gefäßkomplikationen zu erleiden, höher, wie wenn die Diagnose eben erst im Alter von 75 Jahren gestellt wird. Aber der 75-Jährige hat in der Regel nicht nur einen Diabetes, sondern eben schon vorbestehende Erkrankungen wie zum Beispiel einen Bluthochdruck oder eine Fettstoffwechselstörung. Das addiert sich dann zum Diabetes.
Wenn ihr also früh Diabetes Typ 2 bekommt, dann hat der Körper unter Umständen natürlich viel mehr Jahre mit erhöhten Blutzuckerspiegeln zu tun.
Mhm, genau.
Und die können eben auf Dauer die Gefäße oder die Nerven schädigen.
Das zeigt auch die Wissenschaft, dass gerade jüngere Menschen später eher Folgeerkrankungen bekommen. Drum ist natürlich schon eure Prio, euren Blutzuckerspiegel möglichst lange gut eingependelt zu haben.
Und je älter ihr seid, desto mehr zusätzliche Erkrankungen kommen womöglich zum Diabetes dazu.
Dr. Hollenrieder hat da beispielsweise den Bluthochdruck eben genannt. Und davon hängt natürlich auch ab, welche Behandlung dann für euch geeignet ist. Damit sich Medikamente zum Beispiel nicht in die Quere kommen, also es zu Wechselwirkungen kommt.
Das heißt also, rein theoretisch unterscheiden die Leitlinien nicht, wie alt ihr seid. Aber rein praktisch muss der Arzt oder die Ärztin natürlich die Behandlung individuell auf euch abstimmen.
Jo, und einen, ich nenne es jetzt mal, Vorteil hat Kim auch schon genannt. Sie ist ja wirklich mit großem Elan an die Sache gegangen, hat sich im Fitnessstudio angemeldet und selbst Brot gebacken.
Also genau das, was die Leitlinie und Fachleute eben auch als ersten Schritt immer empfehlen. Sich gesünder ernähren, abzunehmen, mehr Sport zu machen, also sogenannte Lifestyle-Interventionen, eine Änderung des Lebensstils.
Und wenn ihr da übrigens sehr früh mit anfangt, kann es sein, dass sich der Blutzuckerspiegel wieder normalisiert und ihr gar keine Medikamente mehr braucht unter Umständen. Die Fachleute, die sprechen da von Remission, also ich nenne es jetzt mal eine Art Heilung auf Zeit.
Da spielt die eben erwähnte gesunde Ernährung eine große Rolle. Heißt also Zucker und leicht verdauliche Kohlenhydrate meiden, viel Gemüse und viel gesunde Fette.
Wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr auch gerne in unsere allererste Folge reinhören. Da haben wir uns nämlich näher mit dem Begriff der Remission beschäftigt und wie man diese Heilung auf Zeit erreichen kann.
Bei Kim kam dann zur Lebensstiländerung noch das Standardmedikament dazu, nämlich Metformin. Und damit ist sie die ersten 1,5 Jahre auch erstmal gut klargekommen.
Dann bin ich schwanger geworden. Was schön war, damals noch keine Zulassung von Metformin-Produkten deshalb habe ich Insulin genommen, weil Meine Diabetologin begrüßte mich mit den Worten: Für eine Diabetikerin haben sie super Werte, aber für eine Schwangere halt nicht. Und dann habe ich halt das Insulin wieder genommen. Und erstmal wollte ich versuchen, mit einer Diät auch wieder da anzuknüpfen, aber das erste Babyjahr hat mich ziemlich zerschossen, muss ich sagen. Die Werte waren am Ende schlimmer als bei meiner Erstdiagnose. Und jetzt bin ich bei einer Kombination aus Metformin, SGLT2-Hämmern und ja, einer Diät und ein Lebensumstellungsprogramm, die ich aktuell ganz gut hinkriege.
Und da sind wir auch nochmal bei einem großen Unterschied. Wer jung Diabetes bekommt, bei dem kommen sich die Krankheit und die Familienplanung oft in die Quere.
Stimmt, darüber haben wir ja auch schon in Folge 10 zum Thema Kinderwunsch gesprochen. Und da ist es ja auch aus ganz, ganz vielen Gründen wichtig, auf gute Blutzuckerwerte zu achten.
Vor allem, weil wir jetzt wissen, dass schon im Mutterleib das Kind darauf vorprogrammiert werden kann, ob es später zum Übergewicht neigt und eben eventuell Typ-2-Diabetes entwickelt.
Und das sieht übrigens auch Dr. Hollenrieder als extrem wichtig an, dass man hier rechtzeitig eingreift.
Es dürfte eigentlich nicht mehr sein, dass irgendwann in der 24. Woche ein pathologischer Zuckertest gemessen wird, sondern es müssten sich einfach viel mehr Frauen auch vor der Schwangerschaft auf einen möglicherweise vorhandenen Diabetes untersuchen lassen. Das ist Aufgabe von allen, aber auch von uns Ärzten, das früher zu tun und eben nicht zu warten, bis dann das Kind im Brunnen gefallen ist, sprich die Frühentwicklung des Kindes abgeschlossen ist.
Wir haben ja in dieser Folge auch oft das Thema Ernährung angesprochen.
Yep.
Hier könnt ihr ganz früh schon ansetzen, um das Diabetesrisiko für euren Nachwuchs zu senken und eben auch hier schon mal die Weichen zu stellen. Darin sieht Professorin Regina Ensenauer auch eine mögliche Lösung.
Da geht es darum, günstige Ernährungsweisen für einen neuen Menschen, also im Grunde das Kind dann, ich sag mal, zu fokussieren. Ne? Also ich spreche jetzt von der ersten Ernährung des Menschen, das ist die Muttermilch und das ist das Stillen. In Muttermilch sind sehr viele offenbar günstige Substanzen drin. Viele Stoffe zur Immunabwehr zum Beispiel. Ne? Und das sind alles präventive Faktoren schon ganz früh im Leben, dann auch der Übergang in eine Beikost-Breiform, die nicht extra Zucker enthält, sondern wir führen Obst ein, okay, auch das ist süß, aber wir geben keine extra Zucker dazu im ersten Lebensjahr, um auch das Kind nicht geschmacklich fehl zu programmieren.
Und wie Kim jetzt nicht nur mit ihrem eigenen Diabetes umgeht, sondern auch versucht, ihr Kind davor zu schützen?
Ich würde dann natürlich immer beim Arzt darauf hinweisen, sagen, checken Sie nochmal das und das. Ich kenne ja auch die Probleme, die entstehen können, sodass man das im Blick hat. Und letzten Endes muss ich aber dem Kind beibringen, dass Käsekuchen keine Ernährungsgrundlage ist.
Also ein gutes Vorbild sein, das ist ja eine große Aufgabe für Eltern.
Mhm. Und steht jetzt dagegen nur noch eine kleine Aufgabe bevor. Wir tragen mal alles zusammen, was wir in dieser Folge herausgefunden haben.
Und zwar in der Lösung.
Also, wir fassen zusammen. Warum bekommen immer mehr junge Menschen Diabetes Typ 2? Und was bedeutet das für die Behandlung? Und was bedeutet das für unsere Kinder? Und was bedeutet das für die Kinder von unseren Kindern?
Die Gründe sind ziemlich vielfältig. Schon im Bauch unserer Mutter können wir darauf geprägt werden, wie hoch unser Typ-2-Risiko ist. Aber auch danach kommt es auf den Lebensstil an. Ist man schon als Kind übergewichtig oder adipös? Bewegt man sich zu wenig? Isst man zu viel zuckerhaltige Lebensmittel und zu wenig Gemüse und Co.?
Auch Gene spielen eine Rolle. Dabei können Umwelteinflüsse unsere Gene steuern. Die Forschungsrichtung, die mehr dazu herausfinden möchte, nennt sich Epigenetik.
Wer ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes hat, der muss nicht zwingend Diabetes bekommen, sondern kann die Krankheit durch seinen Lebensstil in Schach halten.
Wer in jungen Jahren Diabetes bekommt, für den gelten die gleichen Behandlungsempfehlungen wie für ältere Menschen. Insbesondere den Lebensstil ändern, gegebenenfalls Medikamente wie Metformin nehmen und versuchen, den Langzeitblutzuckerwert so gut es geht im Rahmen zu halten.
Es lohnt sich, an Schulungen teilzunehmen, die von hausärztlichen Praxen, Kliniken oder diabetologischen Schwerpunktpraxen angeboten werden. Hier lernt ihr viel zu den Hintergründen eurer Krankheit und wie ihr gut damit umgehen könnt. Für mehr Infos könnt ihr dazu eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt oder eure Krankenkasse ansprechen.
Für werdende Mütter gilt: während der Schwangerschaft den Blutzucker gut einstellen bzw. frühzeitig auf Schwangerschaftsdiabetes testen lassen und dann eben eine gesunde, ausgewogene Ernährung etablieren, um das Diabetes- bzw. Übergewichtsrisiko zu senken.
Für die Diabetologin Dr. Hollenrieder ist noch ein weiterer Punkt wichtig.
Wir haben da in der Prävention, glaube ich, noch ganz, ganz große Lücken und könnten auch in Schulen, in Ausbildungsbetrieben, überall an den Stellen, wo junge Menschen sind, sehr viel besser werden. Und dann würde Diabetes eben auch gesellschaftsfähiger, dann würde es eben auch entdiskriminiert. Ja, viele Menschen möchten ja nicht sich als Diabetiker outen. Das ist schon ein großes Thema. Deshalb, glaube ich, gehen auch junge Menschen, auch wenn sie vielleicht den Verdacht haben oder die Familie positiv ist, eben nicht unbedingt so gerne zum Arzt und lassen sich diese Diagnose geben.
Die gute Nachricht ist also, ihr habt wie immer auch selbst das Steuer in der Hand und könnt dafür sorgen, dass aus einer Vorprägung kein richtiger Diabetes wird, beziehungsweise mit einem veränderten Lebensstil in der Regel auch ganz gut mit der Erkrankung leben.
Um euer eigenes Risiko einzuschätzen, wenn ihr keinen Diabetes habt oder wenn ihr jemanden kennt, der sein eigenes Risiko einschätzen möchte, da können wir euch den Diabetes-Risikotest ans Herz legen, den das Deutsche Institut für Ernährungsforschung entwickelt hat. Den Link dazu, den gibt's wie immer in den Infos zu dieser Folge.
Und damit verabschieden wir uns für diese Folge.
Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Kopf.
Mein Name ist Sabine Pusch.
Und wir sind aus dem Team von gesundheithoeren.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau.
Richtig. Und an dieser Stelle wollen wir unbedingt ein Dankeschön richten an unsere Expertinnen, an Professorin Regina Ensenauer, an Dr. Veronika Hollenrieder und auch an Kim Stoppert.
Und auch ein ganz dickes Dankeschön geht raus, weil wir für diese Folge auch nochmal aus unserer Redaktion ganz große Unterstützung bei der Recherche und Vorbereitung bekommen haben.
Ja, Dankeschön. Und die nächste Folge, die kommt am Freitag in 4 Wochen. Und da haben wir noch einen traurigen Hinweis für euch.
Genau, weil das wird die vorerst letzte Folge des Zuckerdetektivs sein. Aber ihr könnt schon mal gespannt sein, weil das wird eine ganz, ganz tolle Folge.
Großes Finale. Genau. Also hört rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.